Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcast mit Lennart und Lukas hier wieder schön in unserem Studio im Winterblues. Aber der Winterblues hat einiges vielleicht zu bieten. Was alles passiert ist, das besprechen wir gleich. Lennart, wie ist es dir?
Winterblues trifft's gut. Es passiert nicht viel. Ich war jetzt dann doch wieder ein bisschen erfreut, erfreut war ich nicht.
Ja, tolle News, ne?
Tolle News, Remco ist gestürzt. Aber es gab zwei Tage hintereinander, wo ich dachte, es passiert was in der Radsportwelt. Und ansonsten warten wir so ein bisschen auf Trikot-Releases, würde ich mal sagen.
Stimmt.
Hangeln uns so ein bisschen durch das Training durch, würde ich auch mal behaupten, bis man dann vielleicht mal über Weihnachten und Neujahr ein bisschen mehr Zeit hat, um wirklich zu trainieren. Das ist eigentlich schon eine gute Zusammenfassung mit dem Winterblues.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, wie ist deine Form gerade?
Also kann ich gar nicht einschätzen.
Kannst du nicht einschätzen?
Nee, null. Ich habe das letztens auch, habe ich mich auch gefragt. Ich habe überhaupt keine Indikatoren. Letztes Jahr habe ich ja strukturiert trainiert. Da dachte ich mir so, okay, oder was heißt, dachte ich, ich konnte sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und jetzt ist so, ich mache halt Sport, ne? Das ist so ein bisschen russisch Roulette. Dann tauche ich da irgendwann im März auf bei den Rennen und dann ist so, ja, gucken wir jetzt mal.
Hier ist Lennart. Also, hat doch Lennart, eine Platzpatrone.
Wie viel von Lennart da jetzt angekommen ist bei dem Rennen. Aber ich denke mal, dass ich halt irgendwann dann, wenn es wieder so auf die Rennsaison zugeht, dann auch mal wieder ein bisschen strukturierter trainiere. Und dann werde ich relativ schnell bei 5x6 Minuten Hit-Decrease sehen, ob das funktioniert oder nicht.
Auch mal ganz tolle Einheit, das zu vergleichen, weil die ja immer so.
Die macht man immer gut zum Start.
Genau, die ist immer so, die fühlt sich auch gut an. Der Nolli musste ja gestern machen.
Ja, das hat sich auch gut angefühlt, hat er gesagt.
Ja, da konnte. Das ist auch interessant als Coach mal zu sehen, wenn du in Training Peaks mal reinschaust, die Analysen der Trainingswochen zuvor machst und du siehst halt diesen Verlauf. 6x oder anders, 2x, 3x. 5 Minuten, klingt jetzt ein bisschen fancier, es ist wie 6x5 Minuten, dass wir nur eine Pause dazwischen haben, eine größere Satzpause. Also einmal so eine Art Rettungsinsel-Satzpause bekommst, dann fühlt sich 2x3 fühlt sich nicht so schlimm an wie 6.
Spoiler, und die Insel hat nichts gebracht.
Spoiler, die Insel hat nicht ausgereicht. Und da guckst du in diese Einheit rein und dann siehst du dann halt auch diese Dramaturgie eines Powerfiles, wenn du dann siehst, okay, Heartrate immer schön Anpassung und irgendwann kommen so die ersten Momente, du hast zwei Arten von Radfahrern, die einen wie du treten halt noch schneller, die fangen dann immer an bei 108er Kadenz rumzueiern und das Drehmoment wegzunehmen und die nächsten arbeiten nur noch mit Kraft.
Ja.
Und dann siehst du halt auch im Nicht-Ergometer-Modus, wie sukzessive vielleicht die Leistung ein bisschen abgedroppt, weil auch die Kadenz runterfällt und kannst an diesem Powerfile ablesen, ab wann es richtig dramatisch wird.
Ja.
Weil hier siehst du diese Linie, wie sie alles einbricht, die Herzfrequenz ist oben, die bricht dann ein und du siehst die zackigen Power-Daten, du wollt auch irgendwie, hast du eine Hans-Zimmer-Musik im Hintergrund, wenn du das anschaust und siehst immer so, wie er dann so vor sich hin zaffert.
Was du bei mir gemacht hast, bei dem Reel für meine Diagnostik mit dieser Enya-Musik.
Ja, genau.
Dieses Slow-Mo-Video.
Genau, das Ganze halt
ab. Das lief auch in meinem Kopf ab da.
Genau.
Diagnostik, hart.
Ich hasse mein Leben.
Ja, ich hasse mein Leben.
Okay, wer auch sein Leben hasst, ist Remco. Nein, was?
Ja, das.
Was ist passiert da, ey?
Ich habe dieses Bild gesehen von dem durchgebrochenen, goldenen Specialized-Rad. Ist in ein Auto gecrashed.
Ja, Postwagen.
Postwagen, ja. Ich weiß gar nicht so viel, wie das passiert ist. Ich habe nur gelesen, dann Rippe gebrochen, Schulterblatt, Hand,
Prellung der Lunge, Luxation des rechten Schlüsselbeins, genau. Riss der umliegenden Bänder.
Naja. Also ordentlich geknallt.
Ja.
Tür
eines Postautos.
Also. Tür eines Postautos. Ja, ich habe von irgendwas gelesen von Lefebvre, der sagte, ja, also wird wahrscheinlich erstmal 8 Wochen nichts mit Rad fahren. Dann dachte ich mir so, boah, was ein krasser Nerv.
Ja, ja.
Und dann dachte ich mir so, letztes Jahr, dieses Jahr hat uns eigentlich gezeigt, ist doch scheißegal. Du kannst doch einfach dann 6 Wochen vor der Tour de France aufs Rad springen und die Tour auf Platz 2 beenden.
Das, aber wo man auch sagen muss, natürlich nicht die ganze Zeit nicht gefahren. Ich glaube, irgendwas war schon so ein bisschen auf der Rolle und so, konnten die schon wahrscheinlich relativ früh. Remco wird auch uns in seinem YouTube-Format wieder früh zeigen, dass er dann doch wieder fährt auf der Rolle. Irgendwas geht halt schon. Und dann ist es vielleicht ja wirklich allein die Tatsache, dass du erhalten kannst und dann im Frühjahr aufbauen kannst. Klar, es wird schwer für Frühjahrsrennen, ne? Dann irgendwie rechtzeitig so in Shape zu sein, dann lässt man das vielleicht ein bisschen erstmal liegen eventuell. Auf keinen Fall ist das ein geiler Zeitpunkt oder generell, das ist überhaupt nicht gut.
Ja.
Ich würde aber noch sagen, Anfang Dezember mit der beste Zeitpunkt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht so, aber dann denkst du dir auch wieder, wenn du als als Sportler eine Woche krank bist, geht für dich die Welt schon immer komplett unter. Das ist immer so, scheiße. Dafür
sieht er auch recht entspannt aus.
Ja, auf dem ich habe das Foto als erstes gesehen und dachte so, gut, da hat sich das Bein gebrochen. Der fällt morgen schon wieder Rolle.
Wirklich?
Der Tanner hat den schon zusammengezackert.
Es sind ja 7 Schrauben drin, fertig ist.
Dirk hat das schon geregelt und der kann schon wieder Rolle fahren. Aber ja, so, wenn du eine Woche krank bist, dann denkst du, die Welt geht unter. Der Kerl hat jetzt irgendwie 8 Wochen vor sich.
Ja.
Und vielleicht muss man das auch mal ein bisschen in Relation immer setzen, wenn man eine Woche krank ist. Diese Jungs, gut andere Trainingsmöglichkeiten, aber die sind so schnell auch wieder fit. Und dann macht man mal lieber einen Tag mehr Pause, wenn man krank ist und chillt und kuriert es ordentlich aus. Ja. Weil es ist am Ende auch nicht so krass wichtig. Es geht anscheinend auch irgendwie anders. Natürlich mit anderen Trainingsbedingungen und allem, aber klar, die müssen ja auch, um zu erhalten, das, was du gerade sagtest, wenn du erhalten willst, auf dem Niveau, das ist ja ultra schwer. Ja,
du musst halt viel fahren. Die müssen halt viel Umfang einfach locker auf der Rolle halt absolvieren.
Ja, die sitzen halt 8 Stunden drauf.
Das ist irre.
Wenn du halt so sonst halt, ich habe ja auch mal irgendwann...
Weißt du denn, dass die so lange auf dem Rolle sind? Hast du das schon mal gehört oder? Also nehmen wir mal jetzt die... oh Gott, bin ich alt geworden. Matthew Heyman. So, wenn wir das mal raus, so diese Geschichten, das ist was anderes. Die
Swift-Story.
Ja, die Swift-Story mit Matthew Heyman, klar, aber... Ist es denn wirklich so, also was weiß man wirklich über das Training auf der Rolle bei solchen Situationen?
Ich glaube, es ist mehr, als man dann weiß. Mhm. Ich denke mal, auch mal diese 8 Wochen kein Training, ja.
Es ist kein Training, da brauchen wir nicht diskutieren.
Oder, also da wird halt extrem viel im Hintergrund dann gemacht. Ich glaube halt, was ich mich halt frage, ich hatte mal einen The Day in a Life auf Remco Evenepoel, habe ich ihm auf YouTube gesehen.
Ja.
Weil es da um das Thema Nutrition ging und ich mir das einfach mal angucken wollte. Ja. Ich war auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Er hat eigentlich nur Aquarius gesoffen und nicht das, was der Teamsponsor da zur Verfügung
steht. Ohne Witz, ne? Ich glaube, wir wissen es halt selber, aber ich glaube immer noch auf dem Profilevel, auch bei den Fahrern, ist super viel noch falsch oder einfach zumindest nicht Potenziale aus. Ich glaube, richtig viele unserer Zuhörer, jetzt mal Support an euch alle.
Props an alle. Ihr
Ich glaube, ihr macht es viel besser als manche World Tour Fahrer. Ohne Witz.
Letztens mit einer wirklich sehr guten Triathletin gesprochen und habe sie gefragt, was das Produkt ist, was sie nutzt. Ob das eine 1 zu 0,8 oder eine 2 zu 1 Mischung ist, das konnte ich mir
nicht
sagen.
Nicht.
Oh. Hat mir das Produkt genannt
und
ich dachte mir so, krass, interessant. Oder auch bei wirklich Top-Läufern, die ich kenne, ist es auch so, dass die ein Koffeingel eher nehmen, wegen des Koffeins und der Kohlenhydratteil, das ist einigen Leuten noch egal. Also da ist
das Gel ist nur das Transfermedium für Koffein.
Genau, das ist mega viel Potenzial noch. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich habe das Video von Remco gesehen und der hat halt da Tage, wo der halt auch in der Vorbereitung 7-8 Stunden fährt.
Ja.
Natürlich da auf der Straße mit wahrscheinlich seiner üblichen Pace. Das heißt, wenn du das replizieren möchtest und du möchtest irgendwie einen ähnlichen kalorischen Load durchjagen, kannst du ja nochmal 2 Stunden eigentlich draufklatschen, um in den ähnlichen Bereich zu kommen.
Remco muss wieder 10 Stunden Schichten schieben.
Remco muss jetzt 10 Stunden Schichten auf der Rolle schieben. Aber habe ich auch gefragt, da habe ich noch, weil ich noch einen Punkt aufgeschrieben, hängen die jetzt dann einfach alle an so einem Kohlenmonoxidgerät, einfach um irgendwas machen zu können?
Kohlenmonoxid und auch nochmal da, an alle, die das interessiert, Leute, wir haben natürlich eine Folge dazu gemacht mit Pogacars Geheimwaffen, hört es ja gerne mal an und es gibt eine Studie, die wirklich im Titel noch drinstehen hat, sinngemäß Dancing with the Devil.
Ich kann dazu was sagen.
Ah, okay.
Wir waren am Wochenende, Teamwochenende in Belgien. Du guckst mich ganz fragend an, wie jetzt dieser Twist kommt, ne?
Teamwochenende in Belgien,
Wir waren bei Remco. Nee. Wir sind Kart gefahren in so einer Karthalle.
Ja.
Danach ging es mir so unfassbar schlecht.
Du meinst wie die Wismar-Vergiftung? War das nicht bei Wismar?
Ja.
Die hatten noch letztes Jahr das Thema, dass sie alle im Trainingslager dann einmal kurz ins Krankenhaus mussten, weil die halt eine Kohlenmonoxidvergiftung hatten. Damals war das Thema noch gar nicht so präsent mit Monoxidatmung, aber es hieße, beim Kartfahren seien die ersten 2 ohnmächtig geworden und gefühlt.
Kann ich mir vorstellen, wir sind auf jeden Fall Kart gefahren, es war kalt in der Halle und sowas.
Das ist das Problem, wenn es kalt ist.
Ja?
Ja, weil, oh Gott, so jetzt wieder Glatteis, Achtung. Ich glaube, dadurch, dass dann Luft eine andere Zusammensetzung hat, die Abgase, die können nicht gut abziehen. Das heißt, es schwebt dann wie eine Art Film quasi auf der Bahn.
Alter, Ich bin so fertig gewesen danach, wirklich so maximal müde. Und irgendwann sagte einer so, ja, könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir da halt in der Halle waren, so ja, über ja, zwei klar. Stunden mit den Abgasen und ja. alles. Und dann dachte ich mir, ja, das, wo fühlt sich das an? Wir waren einmal, als ich noch bei Swift war, in Wien, in so ja. einer Hütte, ja. wo man in der Mitte grillen konnte.
Ja. Oh Gott, ja.
Und da gab es überall Kohlenmonoxid-Sensoren.
Ja.
Und bei uns ist der ausgefallen, bis der Erste dann gekotzt hat.
Ah, ernsthaft?
Ja. Ist halt dann, und alle,
oh, ist das war gefährlich. Halt
so, du grillst und du trinkst auch ein bisschen was und alle dachten so, okay, also so viel Alkohol wurde jetzt hier nicht getrunken und dann alle raus und dann haben ja. auch alle gemerkt so, boah, also.
Das ist gefährlich.
Und so ähnlich hat sich das angefühlt und dann dachte ich mir so, boah, wenn du sowas machen musst, um
ja.
besser Radfahren zu können, das war schon echt ein heftiger Zustand. Also du Krass. Merkst halt, ja. wie das den ja, ja. Körper mitnimmt.
Du weißt jetzt also auch die Menge nicht dann in dem Fall. Ich kann es nicht ganz einschätzen auch.
Ja, kein viel. Plan.
Ja, es ist wäre interessant zu wissen.
Aber meine Faulze Max ist seitdem so geisteskrank hoch.
Ja, okay.
Ich sehe schon immer so die ganzen Radsportler auf so Kartbahnen abhängen. Was macht ihr denn schon wieder hier? Geht trainieren. Mal weg, ihr habt Hausverbot. Nee, wir wollen noch ganz kurz hier.
In Kerpen, Michael Schumacher Rennbahn. Darf ich noch mal eine Runde? ich weiß halt, die Menge, die es halt bräuchte bei der Kohlenmonoxidatmung, um halt positive Effekte zu generieren, ist halt ungefähr das, was ne, mittelstarke Raucher ja auch zuführen. Nicht mal starke Raucher, mittelstark. Also am Ende muss man sagen, es ist ja auch irgendwo gesellschaftlich gar nicht so weit weg.
Das, und das ist Tipp hier, so ein bisschen zu rauchen. Remco, ja. Remco vielleicht mal anfangen zu rauchen, während du da in deinem Bett liegst. Könnte ja. helfen.
also wie mittelstarke Raucher. Und das ist immer noch arbeitsschutzrechtlich, sag mal, die Obergrenze dessen, was erlaubt ist. Das heißt, am Ende wahrscheinlich warst du immer Kartbahn ein bisschen drüber, so, sonst wirst du, wenn du unkonzentriert so bist.
Belgische Kartbahn, ich glaube, da gibt es keine
belgische Kartbahn-Regeln. Ich glaube, dann ist es auch ein bisschen egal, aber das ist ja auch ein Wert, der jetzt nicht unrealistisch oder auch selten im Alltag vorkommt. Übrigens ja. auch kein Wert, den man damals mit der FFP2-Maske erreicht hat, also das ist auch, wäre deutlich weniger.
Ja.
Da war auch eine Diskussion. Ich habe glaube ich, erzählt, ich bin mal einen Test gefahren, einen Rampentest mit Spiro. Und das war das erste Mal, dass wir eine Spiro etabliert hatten mit einer Mischkammermessung. Das heißt, du atmest in einem Ventil, atmest du ein in die Maske, die Abatemgase werden aber bei einem Schlauch in eine Box gesammelt. Und in dieser Box wird das Ganze halt vermischt und dann am Ende dieser Box wird dann gemessen. Diese Box ist dann 3 Liter groß, du hast noch den Schlauch den ganzen Weg, aber du atmest auf der einen Seite ein und nur die Ausatemgase werden gemessen, gesammelt und dann gemessen, weil du dann einfach nicht jeden einzelnen Wert misst, sondern halt in gemischten Zusammensetzungen. Ja. Weil du hast durchaus mal variierende Werte drin. So, und was wir halt bei VO2 Max zum Beispiel messen wollen, ist ja der höchste 3-Sekunden Wert.
Ja.
So. Macht die Messung einfach viel, viel stabiler und resistenter. Das nutzen wir ja auch in der Diagnostik gerade auch. Auf jeden Fall haben wir das zum ersten Mal ausprobiert. Wir haben es zusammengebaut und sah das erstmal richtig aus, haben geschraubt, hier eine Lamelle drauf, zack, los. Losgefahren, top, alles klasse, dann fahre ich so los und atme halt so und denke mir so, okay, heute ein bisschen anstrengender irgendwie als sonst. Fahre den Rampentest, 200 Watt, 230, 50 und so weiter. Boah, es ist aber schon eine Tough heute, aber ich habe schlechte Beine. Und fahre und fahre und fahre bis 400 Watt, 420 und fahre all out. Wir wollten ja messen und die Werte sahen so scheiße aus. Ja. Das war so komisch, das war so, irgendwie passte das am Anfang, passte das gar nicht, droppte das halt so ab. Und irgendwann, Lennart, habe ich einen Kopfschmerz bekommen, ganz hinten rechts in der Birne, aber auch wirklich ganz, ganz böse.
Ja.
Und es hat richtig gezwirbelt. Und da haben wir die Maske abgemacht. Wir hatten sogar noch einen Test an dem Tag, gab mir jemand anderes auf dem Laufband. Und der meint auch so, irgendwie ist das komisch.
Schwierig.
So, und bis wir dann mehr gemerkt hatten, wir hatten diese Lamellen falsch eingesetzt, sodass kein Unterdruck erzeugt werden konnte in dem Zwei-Wege-Ventil und dass wir nicht auf der einen Seite Frischluft eingeatmet haben. Das war zwar frei, aber das Unterdruck.
Du hast immer weiter dir aus der Suppe da den
Ich habe nur die gleiche Suppe geatmet. Diese 3-Liter-Suppe plus Schlauch die ganze Zeit, einen ganzen Rampentest lang. Und der so, Moment, wenn du aus dieser Situation die Maske abbekommst, zum ersten Mal wieder frischen Sauerstoff bekommst, leck mich fett, das öffnet dir die Augen, wirklich. Von überkreuz gucken ist auf einmal alles wieder normal.
Krass.
Das war gar nicht mal so gesund, war cool, dass wir das dann halt erkannt haben, wie rum die Lamellen mussten.
Find ich gut, dass du auch hier mal so zugibst, dass der Technik Probleme hast. Wir hatten, als wir in den USA waren, 2022 hatten wir so Reboots dabei.
Ihr habt das in die Füße gepumpt.
Also auch falsch rum angeschlossen für die ersten 2 Tage. Und alle 10 Fahrer durchgejagt. Alle so, boah, das tut mega den Füßen weh. Und alle so, ja, keine Ahnung, muss vielleicht so. Bis dann einmal der Erste gecheckt hat, so, hä, Jungs, du musst die Schläuche andersrum anschließen. Dann geht das auch aus den Füßen raus.
Alle mit solchen Elefantenfüßen.
Wen klappen, ciao, ey. Vor
2 Tage lang.
2 Tage lang so, richtig, boah, mit 8 Bar gegen die Venenklappen gedrückt.
Oh nein. Vielleicht
ging es deshalb auch irgendwie relativ schnell bergab nach
Wasser. Nee, top Beine auch. So ganze Abfallstoff in letzte Ritze noch der Zehen gedrückt. Der
kleine Zeh völlig mit Laktat gefüllt.
Vor allem mit so kaputten Zehen.
Der dachte sich auch so, scheiße Mann, wo kommt das alles her?
Was soll das? Oh Gott, ey. Ja,
immer wenn Leute, man so Technik falsch benutzt, die eigentlich einen positiven Effekt haben sollte, dann ist auch einfach in die falsche Richtung.
Vor allem Venenklappen sind ja absolut gar nicht darauf ausgelegt, in die andere Richtung zu arbeiten. Die wollen nur so ein bisschen das Blut aufrecht haben, damit der nicht alles in die Beine sackt. Ja. Also Leute, bitte auch bei Blackroll nicht gegen die Venenklappen arbeiten. Blut wird dann nicht an die Füße gepumpt, sondern immer zum Herzen zurück. So arbeiten die Venenklappen. Und du haut mit 8 Bar gegen die Venenklappen. Ey, das ist übrigens ein perfekter Trigger, um halt Krampfadern zu provozieren.
Ah ja, okay.
Dann drücken die sich nämlich quasi gegen die Venenklappen und dann gehen sie nach rechts und links weiter und dann hast du so Krampfadern.
Wie sind wir darauf gekommen?
Remkos Sturz.
Ich hoffe, der benutzt die Reboots richtig.
Ja.
Während er raucht.
Während er raucht im Bettschild.
Hier kommt ein Mann, kommt mit Topshape wieder. Ich freue mich mega auf den Vlog.
Übrigens habe ich da auch einmal einen Vlog, das wollte ich nochmal sagen, gesehen, wie er Hitzetraining gemacht hat, wo wir noch bei Professionalität sind. Und Hitzetraining hieß wirklich einfach, er hat sich eine dicke Jacke angezogen und ist draußen bei 2 Grad gefahren. Auf der Rolle, das war's. Das ist kein Hitzetraining.
Ja.
Also der hatte dann, wie gesagt, hier guck mal, 38 Grad Körpertemperatur, aber das zählt halt nicht. Du musst die Hauttemperatur hochdrehen. Ja, er hat dann irgendwie eine Jacke angehabt, aber keine frische, also so Beine halt frei.
Amateur.
Das ist nicht richtig. Da fährst du einfach nur auf der Rolle.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Remco nicht auf dem Fahrrad, ist auch nicht so schlimm. Hat er letztes Jahr auch gehabt.
Ja.
Hat dann 2 Olympiatitel geholt und ist eine ganz gute Saison gefahren.
Ich glaube, es ist eher eine Chancengleichheit für alle anderen.
Ja, ich meine, Pogacar.
Achso.
Vingegaard.
Ich wünsche es ihm nicht, ne? Aber der hat irgendwie, kommt ja so gut durchgesneakt, ne? So ein bisschen seit.
Ja, der hatte doch den Kahnbeinbruch da 2023.
War 23?
Ja, 23.
Das war 23, hast recht. Stimmt, so, aber ja, ein gutes letztes Jahr halt. Und dieses Jahr. Okay. Nicht jinxen.
Dann noch ein Thema. Tom Pidcock hat endlich das Team Ineos verlassen, nachdem es irgendwie die ganze Zeit hin und her war. Wird, Stand jetzt, wir wissen es noch nicht, wahrscheinlich zu Q36.5 gehen.
Was da los,
ja. Also ich habe noch, die haben ja das ganze Management getauscht bei Ineos, dann war es, glaube ich, gab es auch so eine Aussage, hey, ja, hat sich vieles zum Positiven geändert, sind gute Ansätze. Und jetzt kurze Zeit später, boom. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich ist ihm irgendwas wieder auf den Sack gegangen, was da passiert ist. Und dann hat er gesagt, komm, weißt du was, wir lassen das. Q36.5 ist eine Bekleidungsmarke, die dem Besitzer von Pinarello gehört. Ich meine, da wird jetzt auch relativ viel passieren, tippe ich mal im Hintergrund. Ich frage mich zum Beispiel auch so, wenn du Scott bist als Radhersteller und du hast einen Vertrag mit dem Team, dann sitzt du halt die ganze Zeit da und wartest, dass die den Vertrag aufkündigen wollen oder sowas, damit die Pinarello fahren, damit Pidcock weiter auf einem Pinarello fährt oder so.
Ja, ja, klar.
Also, alles ein bisschen, nicht strange, aber ja, da passiert jetzt, da rotiert jetzt gerade richtig was.
Voll. Ich glaube halt einfach, dass vielleicht, keine Ahnung, das ist jetzt wieder Unterstellung, aber nach außen hin irgendwie Media, okay, alles ist cool, aber es war halt dann wahrscheinlich alles cool. Sonst wäre das auch so in dem Maße.
Also entweder kamen die nochmal um die Ecke und haben gesagt, so, du Tom, hier gibt es nochmal ein bisschen eine Gehaltserhöhung.
Ja, ja.
Oder irgendwas ist ihm auf den Sack gegangen oder das Thema wurde nie komplett beerdigt. Auf jeden Fall kam dann gestern die Pressemitteilung, hier Vertragsauflösung. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich von diesem Transfer halten soll, ne? Also die sind die eine Grand Tour gefahren überhaupt?
Nee.
Ich meine nämlich auch nicht, dass die eine Grand Tour gefahren sind. Und dann gehst du halt als Tom Pidcock dahin und der Kampf um die Grand Tour Wildcards ist natürlich jetzt auch richtig krass, würde ich sagen, weil es bringen sich immer mehr Teams so in diese Position, dass sie eine Einladung bekommen könnten. Also Tudor bei der Tour, die aber auch die RCS-Rennen sehr wahrscheinlich fahren werden.
Es ist ein komisches Team für Pidcock, das ist absolut richtig. Stimmt schon, also die besten Ergebnisse, also Tour de Suisse, klar, mal sowas, aber Deutschland-Tour, Tour of Britain, Arctic Race, Norway, okay. Und dann ist da nicht so viel.
Nee. Also und da ist halt wirklich die Frage, ist das so sinnvoll oder ist es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie seine Pläne sind, dass er sagt,
du machst
Offroad-Fahren, so viel mehr Spaß. Ja. Ich bin ein Mountainbike-Cross-Profi, der aber gerne noch ein paar Rundfahrten fahren möchte, um das Training dazu verbessern. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der ist schon Olympiasieger. Willst du jetzt wirklich noch so viel Fokus? Und ich meine es im Kopf zu haben, dass er auch gesagt hat, er fokussiert sich ein bisschen mehr auf die Straße wieder. Ja. Also, ja.
Ed Yannick Steimle, sag mal, was los ist.
Genau. Ich glaube, der weiß jetzt genauso wenig. Da wissen jetzt relativ viele Leute nicht, wie es weitergeht. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr undankbar, wenn du jetzt da kurz vor Weihnachten noch so viel Terz hast. Ich finde es immer lustig, weil jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Teams alle ins Trainingslager fahren.
Stimmt. Ja?
Und dann passiert sowas genau jetzt noch, weil dann ist es der letzte Impuls. Am Ende dann so, ist so, ja, wenn wir das machen wollen, dann jetzt, weil dann kann ich nächste Woche noch in das Teamtrainingslager. Und das siehst du halt immer wieder. Das war letztes Jahr bei Kieran Uytebroeck so, dass er, glaube ich, kurz vor einem Teamcamp gewechselt ist.
Mhm.
Und es ist bei Maxim van Gils jetzt halt nochmal, bei noch, ihm. Also schon eine echt interessante Dynamik, die das entwickelt. Auch da wieder steigt jemand aus dem Vertrag aus. Ist jetzt keine Seltenheit mehr. Ist ein großer Fahrer. Da wird bestimmt was für bezahlt worden sein.
Unabhängig aber von finanziellen Ideen, das ist auch schwierig, wenn du halt ein Team aufbaust oder halt auch drumherum strukturierst, dass ein guter Fahrer oder ein Leistungsträger, nehmen wir mal Pitcock oder Van Riels, dann auch supported werden. Ne? Das, du planst ja auch mit den Athleten. Ja. So, nur weil die halt ihr Gehalt auszahlen, jetzt beim belgischen System ist halt
nicht
möglich.
So viel.
Ja, genau. Dann, ja, danke für die Kohle. Was haben wir jetzt
noch
machen?
Vor allem bei Maxim van Gils soll es ja wirklich so gewesen sein, dass er vergleichsweise wenig bekommen hat.
Gehalt?
Ja.
Dann ist natürlich der Weg einfach.
Also, das bringt dem Team genau nichts.
Ja, cool, danke für die Kohle, jetzt können wir auch niemand mehr kaufen.
Für das Geld.
Ja.
Wir hatten gute Preis-Leistungs-Verhältnis-Deal.
Ja, ja, stimmt.
UCI-Punkte versus Gehalt und selbst wenn wir das jetzt investieren, kriegen wir eigentlich nur, sag ich mal, einen guten Helfer.
Das ist wie wenn du dein Fantasy-Team für die Tour de France aufstellst, dann jemand merkst, okay, verkaufe und bekommst aber nichts, wirklich.
Genau.
Dann denkst du, okay, was soll ich mit den Fahrern jetzt kaufen?
Ja, also das ist auch mal wieder interessant gewesen, was da abging. Ich glaube, wir müssen mal jetzt ein bisschen, hätte ich es gar nicht gedacht, dass wir hier so viel Zeug haben, weil du bist noch einen Lauf gelaufen.
Ja, das ist richtig.
Und wir sind auch noch ein Zwift-Rennen gefahren.
Das ist auch richtig.
Womit möchtest du anfangen?
Ich reiße den Lauf kurz an, für alle, die es interessiert. YouTube-Folge natürlich, alles komplett dokumentiert. Ich bin für euch extra mit GoPro gelaufen.
Für euch?
Nur für euch. Ja, irgendwie ja schon.
Ja,
sonst würde ich ja nicht mit GoPro laufen.
Ich dachte, das ist für euch, bin ich den Lauf gelaufen.
Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es irgendwo für mich gemacht. Es war echt brutal intensiv, ne? Boah, ist das hart. Boah, ist das unangenehm. Also, wie tief du gehen kannst, das kann ich schon mal wegnehmen. Ich habe schon ein bisschen erzählt, das werde ich im Video auch nicht ganz so anreißen können, deswegen kann ich es im Podcast jetzt ein bisschen machen, ist Bicarbonat beim Laufen, fand ich spannend. Weil beim Radfahren habe ich persönlich jetzt nicht die große Rieseneffekte bisher gespürt. Weil, wir hatten schon darüber gesprochen, wahrscheinlich, wenn du halt so einmal ins Hintertreffen vom Crit gerätst oder wenn ich halt wieder taktisch vielleicht nicht ganz ideal fahre, ein bisschen draufhaue, wenn du halt dann wie 800 Watt Antritte machst, immer wieder aus den Kurven raus, dann kann Bicarbonat auch nicht so viel
das
regeln.
Kann dir nicht alles abnehmen.
Genau.
Sondern nur ein bisschen was.
Genau das. Plus halt einfach, habe ich schon gemerkt, dass ja super viel immer lokale Beanspruchung ist, das heißt, die Muskulatur lokal nur benutzt wird, ich kann es schlecht umverteilen auf andere Muskulatur und dann, wenn ich halt richtig Zug auf dem Muskel habe, dann geht der Muskel irgendwann halt zu. Und dann gibt es halt immer einen Moment, dann komme ich wieder rein ins Rennen, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder halt eben nicht. Und beim Laufen habe ich das Gefühl, das ist dann viel verteilter. Vielleicht liegt es auch an einer mangelnden Laufökonomie oder sowas, weil ich halt viel beansprucht habe bei der Geschwindigkeit, aber ich kann es viel mehr umverteilen.
Ja.
Und auch wenn es dann wehtut, komme ich anders in diese Belastung rein. Ich kann es länger aufrecht halten, ich kann es länger da stattfinden. Und Bicarbonat hat so geführt, dass wir sind, kann ich schon vorwegnehmen, am Anfang zu schnell gelaufen. Tolle Idee beim 10-Kilometer-Lauf.
Ganz ungewöhnlich.
Ja, ganz ungewöhnlich. Prima Sache. Ich hatte mir einen schönen Plan zurechtgelegt. Wir laufen zu schnell los. Aber Bicarbonat hat am Anfang dazu geführt, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, zumindest auf der ersten Runde, okay, ich habe einen gewissen Spielraum, den ich noch nutzen kann. Wir sind zu schnell unterwegs, aber ich kann theoretisch noch aufziehen. Mache ich nicht.
Ja.
Aber ich habe auch noch, es ist jetzt erstmal okay. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie diese Reisegeschwindigkeit halten können, die viel zu schnell ist zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und das fand ich halt echt spannend, weil Bicarbonat hat dann ein bisschen dazu echt geführt, okay, irgendwie merke ich zum ersten Mal vielleicht diese Effekte.
Ich habe auch diesen Zehner gemacht, da habe ich auch Bicarbonat vorher genommen, das war echt interessant.
Ja.
Also ich meine, bei mir funktioniert das im Crit auch extrem gut.
Ja, hast
du gesagt. Aber da war es auch nochmal so ein echt angenehmes Gefühl.
Ja.
Und ja.
Ich fand es halt auch schön, diese Steady-Beanspruchung zu haben. Du kannst ja einen Plan zurechtlegen, ja, und du kannst, naja, ich sag mal, es geht auf Sekunde 1 ja richtig los, da gibt es keinen Softstart, das stimmt schon, aber ja, trotzdem weißt du, du musst keine Zwischenattacken gehen. Du, ja, machst erstmal hier so das Ding so.
Und du trittst nicht nach jeder Kurve wie so ein Geisteskranker,
genau,
an.
Genau das.
Und gehst dann wieder irgendwie so, ja, dieses an die Schwelle oder sowas, sondern du läufst dein eines Tempo.
Genau, genau. Du läufst durch. Das eine Tempo und passt so ein bisschen eine Mikroebene an. Und das fand ich halt eine tolle, spannende Herausforderung. Habe ich ja schon mal gesagt, das habe ich ja damals am Triathlon auch gereizt, dass du erstmal loslegen kannst und dann machst du Best-Effort-Prinzip. Und beim, ja, Zehner läufst du halt deine mögliche beste Zeit. Und das finde ich halt irgendwie spannend, das macht richtig Bock. Turns out, ich hatte irgendwie 190er, 192er Durchschnittspuls. So, und da komme ich halt im Radfahren im Leben nicht hin. Das mache ich ein paar Sekunden, dann ist vorbei.
Ja.
Aber im Laufen war es irgendwie möglich.
Ja, spannend. Ich hätte meinen Pulsgurt tragen sollen, aber bei meinem Zehner. Mhm. Das wäre interessant gewesen.
Pulsgurt auch besser als Laufuhr.
Ja, hundertprozentig.
Die am besten mal koppeln, das ist viel, viel besser.
Ja.
Und es stört auch nicht. Genau, also alles,
Zeit und alles.
Natürlich verrate ich das nicht,
Video.
Leute. Hat Lukas es geschafft oder eben nicht?
Lukas ist angekommen mit, oder nach 100, mit 190er Puls nach der ersten Runde.
Okay, drei Fakten, die ich kurz sage. Wie schon gesagt, wir sind viel zu schnell losgelaufen. 192er Puls und ich bin angekommen. Kannst jetzt zusammen basteln, was es ergeben hat. Hat es geschafft oder eben nicht?
Schaut auf YouTube, dann wird, ja, es herausfinden.
Aber mir tut alles heute alles weh.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon zäh. Hast du irgendwelche Knieprobleme oder sowas danach?
Überhaupt nicht, das war gut.
Schon mal gut.
Ja, das hat, oh, ich bin auch, es war ja 0 Grad.
Ja.
Ich bin gegen die meisten schnellen Läufern mit langer Hose gelaufen.
Wirklich?
Mhm. Aber einfach, wegen, weil
Stil?
Stilmäßig war es echt schwierig. Ich habe auch dann in dieser Hose, habe ich schon wirklich, da hast du als Radfahrer hast ja ein bisschen Gluteus. Ich hatte auch so einen Pfirsicharsch, wirklich. Das sieht aus, gerade beim Laufen, das ist wirklich so zwei Backen da rausgepresst.
Das ist der einzige Grund, warum die Leute das YouTube-Video gucken.
Guckt auf diesen. Also wirklich, wenn ihr mal gucken wollt, was Lukas für einen Arsch hat, dann seht ihr es da in dieser Hose. Das sieht schon komisch aus, aber.
Klasse Eigenwerbung hier.
Ja, genau. Ich hatte aber das Gefühl, auch als ich diesen Test gelaufen bin mit einmal der kurzen Hose, da macht Tempo, er macht dann ganz gerne mal so ein Vastus Lateralis komplett zu, bei 0 Grad, ne, wenn du so einen Impact hast. Und da war ich echt unsicher bei 0,1 Grad, ob das halt ich mir einfach mal weglassen soll. Ich sag mal so, das wird auch richtig warm beim Zehner. Ich verstehe auch, warum, ja, Leute kurz laufen. Aber ich dachte, ich will jetzt nicht, dass das nachher das Problem ist.
Eine Wochenende auch gelaufen?
Ja.
Bei, du hattest 1 Grad?
Am Sonntag hatten wir um 10 Uhr Start und wir hatten 1 Grad. Ja,
okay,
das klar,
Sonntag
Sonnenschein.
Dann bisschen später gelaufen, da war es relativ mild.
Es war halt sonnig,
ja. Ja, sonnig, genau. Und ich bin das erste Mal auch seit Ewigkeiten wieder gelaufen. Und dachte mir so, krass, wie das ist, wenn man mal 6, 7 Wochen am Stück viel gelaufen ist, dass man das so reinkriegt, dass man danach geilerweise jederzeit so sagen kann, ich laufe jetzt mal kurz hier 10 Kilometer. Und das funktioniert, ohne dass man dieses typische Zwicken und sowas hat.
Ja.
War eigentlich ganz geil. Wir sind eine Art Trailrun gelaufen, das war nicht so geil. Das war so ein bisschen, da war es so viel, so richtig schlammig. Und hab dann wieder die Blasen bekommen in den Füßen, weil du rutscht in den Schuh, rutschen auf dem Schlamm und dein Fuß rutscht auch im Schuh.
Ja, ja.
Boah,
da rutscht einfach alles? Da
rutscht einfach alles, richtig räudig. Lennart
manchmal auch aus?
Nee, ein Glück nicht, aber ich bin einfach, ich war einfach nur happy, dass man sagen kann, ich bin jetzt wieder 6 Wochen nicht gelaufen oder 4 oder 5.
Ja, ja. Musst du aufpassen, du kommst in ein Alter, da machst du mal ganz gerne so einen Satz und dann hast du dann auf einmal so einen Riss in den Hamstrings.
Ja, das hatte ich ja schon vorhin mit dem Lauf, wo ich über diese Pfütze gesprungen bin. Das war schon.
Stimmt.
Ja, das war auf jeden Fall cool, dass man das, habe ich gemerkt, es lohnt sich einmal, sagen wir 6 bis 8 Wochen viel zu laufen, regelmäßig zu laufen, dann hat man diesen Bewegungsablauf drin und auf einmal kann man das einfach in sein Training einbauen, selbst wenn man mal eine Pause hatte.
Ja.
Bin froh, dass ich das im Sommer gemacht habe. Dann sind wir noch ein Zwift-Rennen gefahren.
Ein Zwift-Rennen.
Mit einer ganz geilen Strecke.
Die hat richtig Bock gemacht. Hier, Props an Lennart.
Wie hieß das nochmal? In Yorkshire?
Dutchy Estate,
ja.
Irgendwie sowas. 10 Runden mit einer kleinen Einführungsrunde, ungefähr 3 Kilometer die Runde, mit einem Anstieg von, was sind das, eine Minute?
Ja, anderthalb, je nachdem.
Oben, wenn es drüber geht, ja, Minute würde ich schon sagen.
Kurz rein.
Genau. Minute Hit Decrease quasi und dann halt in die Abfahrt rein, wo man ein bisschen pokern kann. Hat richtig Bock gemacht und ich bin A gestartet, du bist B gestartet, aber wir haben schon festgestellt, beide Rennen sind vom Format am Anfang ein bisschen ähnlich gewesen. Wir hauen uns 3, 4 Runden mal voll in die Fresse, bis alle merken, oh, ist aber lang.
Ja.
Dann wird es ein bisschen ruhiger. Ich habe es im Finale verkackt, kann ich ganz kurz zusammenfassen, weil wir hatten eine Spitzengruppe mit 5 Fahrern mit 10 Sekunden Vorsprung, 3 Runden lang gehalten, Runde 7, 8 und in die 9, oder letzte Runde dann rein. Und wir haben wirklich eine 9 Sekunden Vorsprung in der letzten Abfahrt verkackt und halt zusammenlaufen lassen, weil keiner fahren wollte. Ich konnte nicht so richtig und wollte mir die Körner sparen, weil oben halt am Minutenanstieg der das Ziel natürlich war. Und dachte mir so, nee, ich mache jetzt erstmal nicht. Mhm. Und dann kam auf einmal das Feld von hinten geschossen. Verloren. Oh, und dann sind die da mit, weiß ich, 8 oder 10 km/h schneller. Da musst du ja voll antreten, damit du erstmal das Tempo aufnimmst. Und dann Cedric hatte wirklich, der hatte in der letzten Runde 10 Sekunden Rückstand im Hauptfeld. Und ist wirklich dann irgendwie quasi zig Plätze hinter mir. Und am Ende ist er halt einfach vor mir. Ich war 5., er war 4. Ja. So, und dann hat er vor mir ins Ziel gesneakt.
Ja, war auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Strecke.
Ja.
Wenn du sagen willst, ich will hier 10 mal 1,5 Minuten ein bisschen VO2 Max oder Head Decrease fahren. Ich habe irgendwann gemerkt, so in Runde 8, dass ich war den Tag, habe ich dir ja schon erzählt, wollte mir Nudeln kochen mittags, dachte ich, ich will so eine coole Aglio und Olio Kräuter Mischung, die man nur in Öl so anbrät, das dachte ich mir so, das wird ja fantastisch schmecken. Hab das gemacht. Hat total scheiße geschmeckt. Hab die Nudeln wirklich stehen lassen müssen und wusste ab dem Zeitpunkt, heute Abend ist Swift-Rennen, hab mir dann Porridge Bar reingeknallt und noch so ein paar Weihnachtskekse, aber es war viel zu wenig. Da hat dann auch auf der Rolle nicht mehr geholfen. Ich habe sofort angefangen mit Fast Carb, aber da waren jetzt auch nur 40 Gramm in der Flasche.
Und dann kam immer so Olio Olio raus.
Schlimm ist, das Einzige, was ich davon hatte, ist so eine Knoblauchfahne den ganzen Tag. Mehr nicht. Und dann, dann habe ich irgendwann in der letzten Runde gemerkt, so langsam gehen mir die Lichter aus. Und beim Ausfahren habe ich mir gedacht, so, Junge, also, so, da wurde es so richtig flackerig. Das war echt unangenehm, weil die ersten Runden ging das ganz gut.
Ja,
und irgendwann war das dieses, gut, zum einen, man macht was man wiederholt macht und dann die Fatigue Resistance fehlt bei nicht so guter Form dann halt auch irgendwie.
Mhm, ja.
Aber da dachte ich mir so, Alter.
Gleichzeitig
war ich auch zu spät dran, um noch ein Gel zu nehmen. Ich war, habe ich halt 3 Runden vor Schluss, dachte ich mir so, wir haben jetzt hier noch 7 oder 8 Kilometer, bis das ankommt. Und ich hatte nur ein Koffeingel vor mir liegen, abends um 20.30 Uhr, dachte ich so, oder 20 Uhr.
Weißt du, für so einen B-Swift, wo ich jetzt gar nicht viel zu reden habe, jetzt nochmal einen Schlaf irgendwie kaputt machen.
Hier gibt es nicht viel zu gewinnen und auf lange Sicht gibt es mehr zu gewinnen, wenn ich jetzt nicht noch 75 Milligramm Koffein reinknalle.
Oh je. Ja gut, stark. Ja gut,
Aber das bringt uns zum Thema.
Ja, okay.
Klasse Überleitung, oder? Ja, zu wenig Carbs. Wir wollen heute.
Jetzt ist das nicht genau das, was wir wollen?
Haben wir am Anfang nicht mal gesagt, worüber wir heute sprechen.
Aber ich glaube, der
Podcast-Titel kann es vielleicht dann verraten.
Ja.
Genau, wir wollen heute mal sprechen über
Höhentraining.
Über Low-Carb-Einheiten.
Ja.
Das Ding, was 2017, 2018 the shit war, bevor alle gemerkt haben, so geil ist das nicht.
Und vor allem nicht,
wie wir es machen.
Ja, ja.
Aber gibt es einen Platz für Low-Carb-Trainingseinheiten in unserem Training? Wie sollte man es machen? Wir fangen erstmal an mit, was ist die Idee hinter Low-Carb-Training, Lukas? Also kannst du jetzt nochmal direkt so sagen, die gute Idee und nicht die schlechte Idee von damals.
Ja.
Was war die schlechte Idee von damals, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen.
Ich hatte übrigens in den Recherchen dafür nochmal diese, kennst du noch den Twitter-Beitrag von Chris Froome, Tour de France 2016, wie er sein Frühstück postete, sein
Egg Omelette.
Benedict, sein Omelette da, Lachs und Avocado.
Ja.
Bro. 2016 möchte sein Radsport-Ernährung zurück. Also, Low Carb, genau. Also erstmal Definition so ein bisschen, was ist denn Low Carb? Es gibt ja viele Meinungen dazu. 40% der gesamten Nahrung nur über Kohlenhydrate aufzunehmen sei Low Carb, ist vielleicht schon viel. 20% sei Low Carb oder 20 Gramm pro Tag Kohlenhydrate zuzuführen ist Low Carb. Keto ist dann vielleicht 5 Gramm pro Tag zuzuführen, was extrem ist, wenn du das irgendwie umsetzen möchtest. Also irgendwie ist die Idee, mit einem reduzierteren Kohlenhydratgehalt im Körper, irgendwie, wie haben wir es damals genannt, den Körper dazu forcieren, auf mehr Fette zurückzugreifen.
Ja.
So, also ich bringe durch einen reduzierten Kohlenhydratverfügbarkeit dadurch den Körper dazu, mehr Fette zu oxidieren, weil wenn ich die Energie irgendwie erbringen kann, in einer 4-Stunden-Einheit, habe wenig zugeführt, dann muss es ja irgendwie über Fettoxidation gekommen sein. So, das ist erstmal die Idee, dass ich darüber einen Boost im Fettstoffwechsel bekomme. Und jetzt gibt es verschiedene Abwandlungen davon, wenn man es noch extremer macht, dass man vielleicht eine ketogene Diät, Ketonkörper als Alternative für Kohlenhydrate erstellen kann. Oder aber, wenn ich als periodisierte Nutrition mache, das heißt wechselhaft Kohlenhydrate zuführe, nicht, dass ich am Wettkampftag selber Kohlenhydrate verfügbar habe, aber im Training es geschafft habe, einen Fettstoffwechsel Boost zu erzeugen. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten dazu.
Turns out, häufiger mal, also das, was man dann gemacht hat in diesen Jahren, sagen wir 16, 17, 18, hat man auch viele Leute gesehen, die gesagt haben, ich fahre 4 Stunden Low Carb.
Ja.
Und das relativ häufig die Woche. Und bei den Leuten hatte ich immer das Gefühl, da funktioniert das auch nicht mehr so richtig gut mit den Kohlenhydratverstoffwechslungen. Also da ist dann oberhalb der Schwelle auch nicht mehr viel passiert.
Mhm.
Wie macht man es heute eher? Wie bringt man sowas vielleicht ins Training mit rein?
Du meinst Low Carb ins Training heute reinzubringen?
Genau, ja. Also nicht diese 4 Stunden Low Carb Einheit. Ja. Die würde ich jetzt auch, Spoiler, würde ich eigentlich niemandem empfehlen.
Ja.
Auch nicht bei der heutigen Betrachtung, wo wir sagen, hat das einen Platz im Training? Nee.
Kann ich gleich mal ein bisschen was anekdotisch zu erzählen. Wie man es heute macht, meistens versehentlich. Also wirklich.
Ja. Ich habe zum Beispiel eine HIIT Low Carb Einheit gemacht. Das ist auch eine dumme Idee. Ja. Das hat auch nichts gebracht.
Du hast ein Low Carb Swift Rennen gemacht letztendlich. Oder zumindest über den Tag hinweg gesehen wahrscheinlich schon.
Ja.
Wie man es heute macht, ist vielleicht entweder, also maximal vielleicht dieses Periodisierte, dass man sagt, ich drehe mal die Zufuhr an manchen Trainingstagen hoch und wieder runter. Je nachdem, wie die Anforderung des Trainings ist. Zum Beispiel habe ich dienstags abends das Swift-Rennen, soll ich dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate auch verfügbar sind, könnte dann infolgedessen etwas reduzierter oder Medium Carb zuführen, am nächsten Morgen vielleicht eine Früh-Session machen, eine Nüchtern-Session,
ja.
Um den Fettstoffwechsel ein bisschen anzuregen, da gibt es schon Evidenzen zu, auch das Nüchtern-Training oder train twice a day, also zweimal am Tag zu trainieren, positive Effekte auf den Fettstoffwechsel mit sich bringen kann. Und so könnte man halt sagen, okay, ich drehe mal temporär an der Kohlenhydratschraube. Oder aber man sagt, macht das innerhalb der Einheit. Da hatte, glaube ich, auch Robert ein bisschen was zu gesagt, dass ich eine lange Ride habe. Fang mal an mit Slow Carb oder fang an mit der ersten Flasche ohne Kohlenhydrate. Hab trotzdem aufgepasst, Glykogen im Speicher, also Low Carb während der Einheit zu fahren oder Low Kohlenhydrate zuzuführen, heißt nicht, dass die Speicher leer sein müssten.
Ja.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine 4-Stunden-Einheit, Mallorca, 10 Uhr Abfahrt. So, Frühstücke dann morgens, hab vielleicht normal Kohlenhydratgehalt gegessen, hat auch eine Speicher einigermaßen voll, hab dann meine 2-3 Stunden Karenz, bis dann das Training losgeht. Dann fahre ich los, die erste Stunde auf Wasser. Jetzt habe ich den Vorteil dadurch, dass ich durch keine Kohlenhydratzufuhr meinen Blutzuckerspiegel nicht während der Einheit am Anfang ansteigen lasse, deswegen auch Insulinausschüttung etwas reduzierter ist und dadurch auch die Idee, dass der Fettstoffwechsel in der ersten Stunde zum Beispiel, wenn ich das mache, etwas erhöhter ist. Bis dann dieser Trade-off kommt, wo man sagt, okay, ich möchte ja 4 Stunden fahren, nicht nur 1 Stunde, jetzt muss ich irgendwann aber auch zuführen. Dass man sagt, früher hieß es dann, die erste Flasche ist auch Wasser oder so, danach habe ich Pulver drin. Man muss das bitte aber auch immer im Kontext sehen, an welchem Tag des Trainings befinde ich mich, wie viel habe ich schon gemacht, ist der Speicher überhaupt voll, was kommt danach, fahre ich Intervalle zum Beispiel, keine Empfehlung, das zu tun, und so muss man halt auch ein bisschen das große Bild im Ganzen sehen.
Ja, also ich glaube, dass bei einer 4-Stunden-Einheit würde ich es wahrscheinlich gar nicht unbedingt noch mit reinfiddeln wollen, sondern das, was du vorher gesagt hast, wenn du irgendwie dienstagsabends ein Swift-Rennen machst, und zum Beispiel mega geil wäre so eine Double-Session, dann Mittwochmorgen 1 Stunde auf der Rolle nüchtern, nachdem du vielleicht einen Recovery-Shake getrunken hast am Tag vorher mit Kohlenhydraten, das ist wiederum wichtig, dass du halt dann sagst, okay, ich fahre ein Swift-Rennen oder eine HIIT-Einheit, trink dann aber trotzdem einen Recovery-Shake mit den richtigen Aminosäuren und Kohlenhydraten, damit nicht einfach die Aminosäuren wieder einfach als Energieträger genutzt werden oder als Brennstoff. Und dann kannst du am nächsten Morgen eine nüchtern oder eine Low-Carb-Einheit machen und dann musst du dazwischen ordentlich versorgen und kannst du nochmal eine zweite Einheit am Tag fahren.
Genau.
Aber ich würde es halt am ehesten immer so machen, dass man sagt, man macht das in einem abgeschlossenen Training, vielleicht 1 Stunde, also maximal 1 Stunde, würde ich mal behaupten. Vielleicht mal 1,5 an einem wirklich guten Tag, aber seid echt vorsichtig mit diesen Einheiten.
Voll. Warte ganz kurz dazu. Ja. Recover High Strategy ist das. Also wenn ich quasi Kohlenhydrate zuführe nach einer Einheit, ist vielleicht allgemein darauf erstmal verschiedene Szenarien. Vielleicht verzichte ich ein bisschen auf Kohlenhydrate gerade oder reduziere, aber als Recovery-Maßnahme führe ich dann zu. Und muss man sagen, dass wenn Kohlenhydrate nicht verfügbar sind, ist einfach auch die Resynthese von Glykogen gehemmter. Ja. Logisch, habe ja keine vorhanden.
Ja.
Und letztendlich aber auch sehen wir halt in Studien von Betts und Williams 2010 zum Beispiel, dass einfach Kohlenhydrate in Kombination mit Proteine zu mehr Proteinsynthese führen.
Ja.
Heißt, wenn ich Anpassung im Training haben möchte, ist eine gewisse Menge an Kohlenhydraten wirklich essentiell beziehungsweise sehr förderlich für die Proteinsynthese und du möchtest an Training anpassen. Heißt, nach dem Training eine gewisse Kohlenhydratquelle immer zuzuführen, ist erstmal per se sinnvoll.
Ja.
Man kann ja allgemein diskutieren, ist über tendenziell high, tendenziell low, aber wenn du es temporär irgendwo hoch und runter drehst, nach dem Training sinnvoll.
Ja. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Genau, ich hab ein paar verschiedene Grafiken gefunden, ja. Wo man den Substratverbrauch zeigt, wo man auch so ein bisschen sehen kann, okay, was bedeutet das im Prinzip, auch mal auf Fettoxidation, Kohlenhydratoxidation?
Verbrennung.
Verbrennung. Und du hast da einmal eine Grafik gehabt bei jemandem, der normal so gefahren ist, also mit vollen Speichern und nicht Low Carb unterwegs war, dann einmal Low Carb und einmal Super Low Carb. Super Low Carb war dann im Prinzip...
Okay, langsam. Also wir haben einmal verschiedene Setting. Also wir haben einmal normal quasi, normal Carb und dann halt locker lit gefahren. Dann haben wir welches Szenario?
Normal Carb, locker lit gefahren, standardisierte Wattzahl. Dann einmal Low
Carb.
Das heißt an dem Tag sozusagen Low. Und dann gibt es super low, nenne ich es jetzt einfach mal, Tag vorher intensive Einheit, nicht wieder gut aufgefüllt und dann am nächsten Morgen losgefahren. Und da hast du halt verschiedene, ich mache es jetzt einfach mal ganz, ganz abstrakt, verschiedene Höhen des Fettstoffwechsels gehabt, des Substratverbrauchs von Fetten.
Also während wir quasi, wenn er fährt, der Athlet, live messen, haben wir einen gewissen Anteil an Verbrauch an Kohlenhydraten, einen gewissen Anteil an Fettoxidation. Und das gucken wir uns in der ganzen Stunde quasi innerhalb einer an.
Genau, und dann hat man schon gesehen, dass bei dem Super Low war die Fettoxidation deutlich erhöht im Vergleich zu Low Carb und dann auch nochmal zu dem, sagen wir, Normal Fueling.
Wir können ja mal ganz kurz mit Zahlen um uns werfen. Also wir sind ungefähr mal bis in der Spitze, jetzt aus dieser Grafik abgeschätzte 35 Gramm pro Stunde bei Super Low Carb.
Ja.
Und wenn wir jetzt die, ich glaube, High Carb ist das dann, Verpflegungsanschauen, sind wir dann halt in teilweise, wir sind das dann irgendwie 10, 5 oder 12 Gramm Fettoxidation, die wir dann halt zum Teil messen. Und das ist natürlich deutlicher Unterschied zu dem, wenn wir halt sagen, wir wollen halt Fettstoffwechsel trainieren, ja klar.
Genau. Und da war meine Frage eigentlich so, wenn wir mehr Fett verstoffwechseln, heißt es automatisch auch eine bessere Anpassung in dem Bereich?
Ja, das ist eine tolle Frage.
Die hätte ich hier vorher mal mit dir absprechen dürfen, ne?
Nee, ich weiß es ja, ich wusste, dass es die kommt, Mathe. Und zwar muss ich gerade gucken. Also, da gibt es eine Studie zu. Ich möchte mal den Titel zitieren. Re-examining high-fat diets for sports performance. Did we call the nail in the coffin too soon? Nach dem Motto von Louise Burke, eine der Sportwissenschaftlerinnen neben Jürgen Trupp im Kohlenhydrat-, Stoffwechsel-, Fettoxidationsbereich, im Ausdauersport oder generell auch in Teamsportarten, die da sagt, nur weil wir dann erhöhte Fettoxidationsraten messen und dann hypen, ey, Low Carb ist halt der Shit, der Boost für unseren Fettstoffwechsel. Wir messen ja deutlich mehr freie Fettsäuren, wir messen deutlich mehr Fettstoffwechsel. Das muss ja dann alles richtig sein, was wir machen, sagt sie auch. Ah, Vorsicht mal mit dem Endresultat, mit der Endaussage, das in einem Training einzusetzen. Denn, ja klar, temporär messen wir jetzt mehr Fettoxidation. Aber was wir halt machen wollen, ist, Fettoxidation zu trainieren eigentlich, um zum Beispiel Typ-1-Fasern zu verbessern oder langfristig im Wettkampf Fettoxidation zu verbessern. Und was man halt schon sagen muss, und die ganzen Reviews und Meta-Reviews, die ich mir angeschaut hatte, so ein bisschen das, was wir auch schon häufig mal zitiert und gesagt haben, wenn wir dieses Setting haben, in dieser Stunde, wenn die Leute locker fahren, mehr Fettstoffwechsel haben, wenn wir dann zum Beispiel einen Time-Try hinten draufsetzen, weniger Energie-Output, die Leute sind weniger Leistungsfähigkeit, wenn ich nochmal einen Zeitfahren hinten draufsetze. Das heißt, wenn wir das mal im Kontext von Wettkampf uns anschauen, nicht so sinnvoll.
Wenn du direkt danach einen Zeitfahren fährst.
Verschiedene Szenarien, genau. Wenn du direkt danach einen Zeitfahren, nicht als Training, erstmal ist nur direkt danach. Also erstmal, wir können ja sagen, mehr Fettoxidation, warte mal, ist das cool vielleicht für einen Wettkampf. Das könnte ja ein Szenario sein. Wissen wir mittlerweile, okay, nein, ist nicht cool, wir haben keine Kohlenhydrate da, wir sind essentiell, wir können auch das Ganze nicht ersetzen.
Das ist ja schon sehr logisch.
Genau, ja.
Wenn ich low fahre und dann direkt einen Zeitfahren fahre.
Ja, aber was heißt denn sehr logisch? Wir waren 2016 an dem Punkt, dass Chris Froome sagt, ich fahre die Etappe auf low. Und dann habe ich so viel Fettstoffwechsel, dass ich den ganzen Tag dann in meinen Sweetspot fahren kann. Okay, vielleicht bin ich bei 5 Minuten Performance nicht so stark, aber dann fahre ich eine 80 Kilometer Giro Solo auf Lucht. So, das ist so. Ja, oder halt Morten oder SAS Idee damals. Aber das ist genau das Ding, was ich meine. Also erstmal akut in der Performance können wir sagen, wenn wir irgendwie Performance bringen wollen, bringt nicht so viel. Und jetzt wäre der nächste Punkt zu sagen, okay, wie ist das in dem Training? Wie du sagtest gerade, irgendwann einen Zeitfahren zu fahren. Das nennen wir Performance Advantage with Low Carbohydrate, High Fat Diets. 2006, keine Erkenntnis. keine Erkenntnis auf der Verbesserung des, der Time Till Exhaustion bei einem Zeitfahren. Die Gruppe High Carb zu Low Carb gab kein Performance Benefit in der Low Carb Strategie. Also Fettstoffwechsel bei einem langen Zeitfahren keinen Unterschied gemacht. VO2 Max keine Entwicklungen gehabt bei Low Carb Strategien. Keine Entwicklungen bei auch Kraftmessungen, zum Beispiel bei Ausdauerathleten, die auch Krafttraining dazu gemacht hatten, verschiedene Sachen, wo halt auch Intensität gefordert ist. Und ich habe nochmal 6 Sachen, wo keine Effekte sind. Das Einzige, was man zum Beispiel sagen könnte, Studie von, ich habe gerade die Zitation, warte nicht, glaube von 2012 oder so, keine hohen Intensitäten-Performance-Steigerung, okay, ja, submaximale Intensität hat sich verbessert gemessen an Fettstoffwechsel. Das heißt, wenn die Leute locker Lit fahren, konnte man höheren Fettstoffwechsel messen, mehr Fatmax messen, coole Sache. Wir haben also alles bis, der Athlet hat 300 Watt Schwelle, keine Ahnung, wir haben alles bis 200 Watt optimiert.
Sprich, aber wenn ich, was ich daraus ziehen würde, also submaximal ist besser, höherer Fettstoffwechsel, dann auch weniger Kohlenhydratverbrauch. Das heißt, am Ende fährt er, sagen wir mal, beim Maximalen das Gleiche.
Ja.
Aber tendenziell, wenn du eine Tour-Etappe fährst.
Viel zu intensiv dafür. Wir reden von mehrtägigen Low-Endurance-Ultra-Events, wo man vielleicht sagen könnte, dass es halt was bringt.
Aber was ist, wenn du sagst, okay, ich habe einen besseren Fettstoffwechsel und ich decke halt bei dem meisten Teil der Etappe mehr bei dem Fettstoffwechsel ab und habe dann mehr meine Kohlenhydratspeicher noch ein bisschen geschützt.
Das war genau das, was ich ja vorhin gesagt hatte. Also akute, auch im Rennen selber. Das ist also quasi Time Trial, der Alpe d'Huez am Ende, hab bis dahin aber halt eingespart. Das wäre die Idee.
Nein, ich spreche davon, ich trainiere jetzt 6 Wochen Low Carb, habe eine Verbesserung des Fettstoffwechsels und fahre dann die Tour de France, habe einen besseren Fettstoffwechsel. Ja. Entweder habe ich jetzt hier gerade einen.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Und dann Paradise Nutrition letztendlich. Nur halt auf Makroebene gezogen.
Genau, so. Auch kein Effekt.
Es gibt da Effekte schon. Aber jetzt ist die Frage, und das muss man auch dazu sagen, wenn ich im Training durch eine Low-Carb-Strategie weniger in der Lage bin, hohe Intensitäten fahren zu können, weniger, und das ist wirklich, das ist auch Fakt einfach, weniger ATP pro Zeit, also energiereiches Phosphat pro Zeit generieren kann, letztendlich ein anderes Wort für Intensität, wird jeder merken, der auf Low-Carb mal versucht hat, Hit-Intervalle zu fahren, schwierig, haben wir weniger Intensität, die ich erreichen kann, und ATP pro Zeit-Verbrauch triggert die Signalkaskade, zum Beispiel AMPK, was wiederum ein Master-Switch für PGC1-Alpha ist und wiederum Mitochondrien produziert. Das heißt, diesen ganzen Weg, HIT, kann ich nicht gehen.
Den schließen wir raus.
Nur High-Volume-Training. Und wenn ich aber 6 Wochen lang diesen HIT-Weg kaum gehen kann und auch die Anpassungen da kaum sind, auch wenn ich es versuche, ich gehe halt einfach komplett krachen, auch wenn ich es versuche, da keine Anpassungen oder wenig Anpassungen sind, muss ich sagen, eventuell habe ich Fettstoffwechsel erhöht für die Tour de France, aber ich lasse auf der anderen Seite so viele Effekte liegen, das steht nicht im Gleichgewicht.
Cool, dann haben wir das Ganze ja auch wieder beerdigt hier.
Wir sehen uns nächste Woche bei.
es ist weiterhin sehr, sehr umstritten und sehr, sehr schwierig. Was halten wir denn jetzt von so einer einstündigen Session einmal die Woche?
Das ist was anderes, das kann man machen. Also
genau,
man kann,
also solange du es nicht als Blog machst, sondern nur machst, ist es was, was man vielleicht mal einbauen kann.
Genau. Also selbst im Szenario, gerade nochmal gesagt, selbst im Szenario, wo die Athleten teilweise lange Sessions in Low- oder High-Carb gefahren sind, dann haben sie es nochmal Crossover gemacht, das heißt, beide Settings sind quasi einmal mit Carbs, dann bist du der Athlet, der mit Carbs, und ein paar Wochen später machst du ohne Carbs. Sieht man halt selbst bei einem 100 Kilometer TT, geile Studie, dass nicht mal die Low-Carb-Leute besser unterwegs sind als die High-Carb-Leute.
Ja, krass.
Also nicht mal bei sowas sieht man das. Und da muss man einfach sagen, der Effekt ist einfach, es ist schwierig. Was wir halt schon sagen können, ist, für verschiedene Szenarien, was du gerade sagtest, Fett adaptiert, gibt es die Möglichkeit, oder Kohlenhydrat einfach zugeführt, so, und dann haben wir bei kurzen Strategien, sieht man halt einfach, wenn du fett adaptiert bist, hast du mehr Fettstoffwechsel während der Einheit, wenn du fett adaptiert bist plus Kohlenhydrate zuführst, hast du sogar, muss man sagen, noch mehr, dann hast du etwas weniger Fettstoffwechsel als nur fett adaptiert, das ist auch richtig, also dieses Szenario, ich habe mich lange vorbereitet, und du hast aber mehr Fettstoffwechsel als die Kohlenhydratgruppe, also interessant. Wenn es aber auf Performance-Ebene zurückkommt und diese TT uns anschauen, diese Intensitäten anschauen, dann haben wir nie den Vorteil, dass wir sagen können, fett adaptiert ist besser als Kohlenhydrattraining. Das muss ich einfach sagen.
Und Kohlenhydrattraining macht einfach mehr Spaß.
Ja, und
weil
jetzt seine, ja, genau, jetzt.
Dieses Hungern
und
dieses mit so halber Hirnkapazität noch Fahrradfahren macht einfach keinen Spaß.
Ja, genau. Und das ist etwas, was man halt. Also was jeder kennt, wenn er sich halt einmal langfristig reingearbeitet hat mit dem Hungerarztgefühl. Es war 2000 und ich glaube 15, 16, ich weiß nicht. Irgendwann, da kam ich auch auf diese Phase, weil, nee, jetzt ist auch so 16, doch 16 mit Chris Froome und seinen Rührei da, wo ich da auch sagte, das ist der Shit und habe mich eine Zeit lang dann halt wirklich von Bohnen und Fleisch ernährt. Nicht ganz so extrem Keto, weil ja. Ich wusste halt schon, okay, kannst nicht übertreiben. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Wochen, wo ich dann halt durchgezogen habe. Mein Frühstück war wirklich eine Scheibe Kochschinken und Rührei und los. Interessanterweise. Nach 1-2 Wochen, du hast ja super schnelle Anpassungen. Seit nach 5 Tagen hast du Anpassungen. Das sieht man dann schon. Und ich konnte 6 Stundenfahrten machen am Samstag, 6 Stunden am Sonntag, ohne einmal Kohlenhydrate wirklich gescheit zugeführt zu haben. Vielleicht, ich habe mal ein bisschen Riegel gegessen währenddessen, also schon ein paar Kohlenhydrate, aber morgens war halt Rührei und Schinken und bin eine 6 Stunden Ausfahrt gefahren. Mit dem typischen 2016er 210 Standgas. Und das war möglich. Das war kein Problem. Mhm. Ich hatte nicht einmal. Interessanterweise das ein Hungergefühl. Ich habe mir einfach nur Salz und Wasser noch reingepackt und das war's. Ich bin 6 Stunden gefahren ohne ein Hungergefühl.
Ja.
Und ich weiß noch genau, ich hatte auch mal ausprobiert, ein bisschen intensiver zu fahren oder am Anstieg. Es fühlte sich an, als würde ich nachts jemand um 4 Uhr wecken und sagt, jetzt Swift-Rennen, Bruder.
So, nee.
Und da ist gar keine Spannung. Genau, und so, ja. Nee. Und ich hatte 4 Wochen war ich, boah, nee. Und hab in meinem Studium auch noch andere Spielsportarten machen müssen, so Hockey und sowas. Ich kam gar nicht klar.
Den Löhr haben wir alle als letztes gewählt, weil der Typ gar nicht mehr explodiert.
Also ich bin ja sowieso schon langsam. Aber du kannst dir vorstellen, wie langsam ich da war. So, jetzt spring mal auf diese Kiste. Wie? Nee. Wie soll ich? Nee. Badminton. Ja, ich stehe hinten rechts.
Krass.
Ich mache nur Doppel. Also es war wirklich hart. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte 4 Wochen lang einen Dauermuskelkater. Nicht ganz schlimm, aber einen latenten Dauermuskelkater im Rectus Femoris, im Vastus Lateralis, in dem Oberschenkelmuskel. Ich glaube, ich habe 4 Wochen lang Proteolyse betrieben, also Protein abgebaut. Ja. Ich habe zu Beginn der Testung mal mich auf Körperzusammensetzung gemessen, also ein bisschen Körpergewicht, Körperfettanteil über die Kalipometrie-Methode. Nach 4 Wochen habe ich gemerkt, boah, bin ich leicht geworden. 3 Kilo verloren in 4 Wochen auf 4 Kilo. Richtig gut, richtiges Shape, habe ich gedacht.
Gleicher Körperfettanteil.
Aber on point. Vielleicht ja. Von 12 war ich, glaube ich, damals dann irgendwie auf 11,8 oder sowas. Ich habe wahrscheinlich irgendwie echt 3 Kilo Muskelmasse verloren. Ich habe jegliche Performance verloren im anaeroben Bereich. Ich bin sogar, ich bin damals, liebe Grüße an Moni, in Frankreich eine Rundfahrt gefahren, wo ich dann so lange Low Carb gemacht habe bis zur ersten Etappe, dann wusste ich, danach fuel ich wieder. Ich bin quasi Paradise unterwegs, ne? Nach der ersten Etappe fuel ich. Und bei der ersten Etappe habe ich mit meinem damaligen Trainer herausgefunden, wir wollten Chia-Gels, also wir wollten Fette zuführen und damals gab es keine Fett-Gels. Und dann gab es die Möglichkeit, dass du Chia auflöst in so einer Milch-Wasser-Lösung quasi.
So Chiasamen.
Chiasamen, genau. Ja, so also Proteine, ne, dass du Protein zuführst und durch Proteinzufuhr, konnte man auch durch Studien sehen, kannst du Proteinabbau ein bisschen verhindern. So, dachte mir so, geil, Fettstoffwechsel habe ich eh geboostet, jetzt mein Chia-Gel unterwegs. Dann bin ich
im Rennen.
Da bin ich unterwegs in Frankreich. Irgendwo, du kennst diese rauen Straßen im Hintergrund, kleines Dorf mit so einem Kackwasserturm. Irgendwo in der Bretagne, nichts Schönes. Und dann fahre ich dann auf Etappe 2, Etappe 1, bei Kilometer 130 und hole ganz stolz mein Chia-Gel raus, weil irgendwann musste mal in so kleine, kennst du noch diese Geltuben, die oben diesen Clip, diesen Deckel haben. Ja. Da habe ich diesen Deckel aufgeschraubt, das rausgedrückt halt, habe dann meinen Chia-Gel da reingepackt, so Chiasamen da rein, ne, extra freudig gemacht, Wasser da rein, Milch ein bisschen da rein. Und dann hole ich das Gel da raus und drück so und es kommt gar nichts. So,
yeah.
Und drück halt wie ein Weltmeister, da kam nichts raus, mitten auf der Windkante brauchte ich unbedingt dieses Chia-Gel, ist ja klar. Wenn keine brauchst du ein Chia-Gel, drücke ich ihn, da kam nichts raus. Da hat sie das so hart verklumpt. Ja. Ich habe den Deckel abgeschraubt, versucht dann, es kam nichts raus, gar nichts. Nichts. Es war so verklumpt, so hart, da kam mein Gel nicht raus, habe ich wieder Trikotasche gesteckt, das war's.
Gut, ist echt scheißegal gewesen, ob du das Chia-Gel gekriegt hättest oder nicht.
Ja.
Am Ende, das
hätte nichts geändert. Nichts
gebracht.
Ja, ich bin ganz ehrlich, das war nicht meine Glanzleistung. Etappe 4 hatte ich schon mal erzählt, das war die Rundfahrt, wo ich, ich glaube, es war die Rundfahrt, wenn ich das zusammen puzzle, wo ich auf der letzten Etappe gestürzt bin, weil ich so grau war, dass ich wie schon fiebrige Zustände auf der letzten Kilometer hatte, dass ich irgendwann bei so einem Mini-Schlagloch meinen Lenker aus beiden Händen verloren hatte, weil ich auch einfach nicht geradeaus mehr gucken konnte. Ja. Ich habe abends davor habe ich Kohlenhydrate zuführen wollen. Ich konnte nach einer 220 Kilometer Etappe war ich so grau, das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gar nichts essen konnte. Ich habe den ganzen Teller angeschaut, ich habe 3 Nudeln gegessen, ich habe nach 220 Kilometern nichts gegessen als 3 Nudeln. Am nächsten Tag fahre ich los mit einem Fieber, stürz in Reihe 3 vom Peloton, als die Gruppe gerade vorne weg ist. Mega peinlich. Ich glaube, ich habe 30 Leute mitgenommen. Es tut mir wirklich leid. Es ist ganz, ganz böse gewesen. Und bin mit so
einem. Wenn die alle wüssten, warum, weil der eine Typ vor Wochen nichts gegessen hat.
Chia-Gel gegessen hat.
Versucht hat, sich mit Chia-Gels zu fuelen. Die denken ja. Sich auch, vielen Dank für den Schlüsselbeinbruch, Herr Löhr.
Ja, ich bin die Etappe zu Ende gefahren, bin damals auf dem. Ne, Leute tragen einen Helm. Bin auf den Kopf gefallen, hatte einen Helm auf meine Stirn. Bis heute habe ich hier die Narbe, so eine Quernarbe auf der Stirn. Und
da kommt das her.
Ja, und da lief mir halt so ein bisschen das Blut hier runter, an der Nasenspitze entlang, hier an der Brille. Und dann bin ich in der letzten Etappe auch irgendwie dritte Gruppetto hinten gefahren. Da bin ich so ein Anstieg und die ganzen Franzosen, ja, Aleo, Courage, geil, dass du durchziehst. Und ich dachte mir so im Nachgang, ihr solltet nicht die Leute anfeuern, die vom Kopf bluten. Und ne, eigentlich sollte mich hier jemand mal rausziehen, aber gut.
Boah, das muss eigentlich so der Tiefpunkt deiner Radsportkarriere gewesen sein.
Noch tiefer kam nur, als dann der Rennarzt natürlich kein Wort Englisch sprach und ich dann auf meinem gebrochenen Französisch meinte, ich habe keine Kopfschmerzen, es geht schon, und er mir einfach wirklich so ein Kaltwachsstreifen auf diese Wunde klebt und meinte, das passt schon. Ich dann 3 Tage später in der Uni, als mein Trainer da gearbeitet hat, meinte so, was ist das hier los? Ich sag, ja, mit der Arzt sagt, bist du bescheuert? Geh ins Krankenhaus, das muss genäht werden. Ich dahin ins Krankenhaus, guckt mich so an. Ja, das hätten wir gerne vor 3 Tagen genäht. Jetzt ist auch zu spät. Jetzt wird es so eine geile Narbe. Ja.
Boah.
Alles nur, weil ich glaubte, auf Chia-Gel zu fahren.
Cool, korrekt. Also dann können wir das Thema Low Carb dann doch wieder ein bisschen zur Seite legen.
Ja.
Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, probiert's mal aus mit einer einstündigen Einheit maximal. Ja. Und ansonsten fühlt ihr vernünftig, so wie es sich im Jahr 2024 gehört. Und kommt bloß nicht auf die Idee. Also ihr habt jetzt gerade gehört, was dann passiert, wenn man das falsch macht. Und ich weiß nicht, ob das für jemanden attraktiv klang. Ich hoffe nicht. Aber ja, dann.
Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen kann zum Thema Fasted, also nüchtern Session, habe ich jetzt ja auch gerade hier nochmal eine Studie gerade mit Stellingworth 2012, auch etwas, was gerne von Jürgen Trupp zitiert wird. Mindestens 6 Stunden dazwischen, dann wirklich als nüchtern oder Nahrungskarenz. Das wäre halt ganz gut, wenn abends Session, morgens eine nüchtern Session. Zwischen der letzten Kohlenhydratgabe, Kohlenhydrat-Intake, und dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass AMPK hochreguliert wird. Interessant, ne? Also irgendwie das, was wir vorhin sagten, was eigentlich durch HIIT-Training hochreguliert wird. Fetttransporter, CD36 und Fatty Acid Binding Protein, das sorgt dafür, dass Fette verbessert ins Mitochondrium gelangen, schneller quasi Fette ins Mitochondrium gelangen und dann halt oxidiert werden können. Also Fasted ist eigentlich ein gutes Training. Auch in der Studie haben die Athleten gesagt, dass es einfacher ist, nüchtern Training zu fahren als generell Low Carb, das würde ich auch unterschreiben. Also komplett leere Kohlenhydrate, Kohlenhydratspeicher ist nicht die Idee von dem Training. Ne? Also nüchtern heißt auch nicht, dass ihr keine Kohlenhydrate im Speicher habt. Ne? Wir haben dann irgendwie 300 Gramm im Speicher, die sollt ihr gerne auch nutzen. Es geht nur darum, dass akut morgens jetzt nicht da so eine Reduktion des Fettstoffwechsels stattfindet durch die High-Carb-Frühstückssession oder das, was du gerade berichtet hast mit den 2 Power-Pfeilen, mit den Verläufen.
Ja.
Das heißt, es darf schon was im Speicher sein. Wir können nur akut mal hoch und runter drehen, um halt den Fettstoffwechsel ein bisschen hoch zu boosten. Aber spätestens dann sollte auch dann halt, wie vorhin schon gesagt, Kohlenhydrate, Proteinquelle dazukommen, weil dann habt ihr die besten Anpassungen auf Trainingsebene.
Sehr schön. Genau. Ich würde sagen, it's a wrap. Mythos Low Carb. Bleibt ein Mythos, würde ich mal sagen.
Ja.
In ganz, ganz kleinen Prisen zu nutzen, weil selbst wenn wir einen höheren Fettstoffwechsel messen können, führt es noch nicht mal dann dazu, dass man sagt, man hat irgendwie eine signifikante Leistungsverbesserung.
Genau das ist es halt. Das könnte man genauso zusammenfassen. Low Carb ist ja genau das definiert, eine chronische Low Carb Situation. Und das Einzige, was wir halt machen können, ist periodisierte Kohlenhydratzufuhr. Ne? Das ist einfach das Ding. Und man kann ja festhalten, endogene Kohlenhydrate, das heißt immer die im Speicher, exogen sind immer die zugeführten, die sollten eigentlich immer sein, so bei Training, weil das ist einfach, das brauchen wir.
Ja.
Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. So, letztendlich muss man das einfach, diesen Satz sich immer wieder merken. Was wir halt verändern können, ist mal temporär die exogene Zufuhr in der Höhe. Ne? Muss ich bei einem Locker-Lit-Training 120 Gramm von Anfang an zuführen? Nicht unbedingt.
Nope.
Da kann ich auch mal am Anfang aufs Low-Carb-Produkt zurückgreifen oder halt.
Und besonders halt, ich meine, genau dafür ist das Produkt ja gemacht.
Genau.
Also, dass man halt keinen Anstieg im Blutzuckerspiegel hat und trotzdem zuführt. Das wäre das Produkt damals gewesen, wo man vielen Leuten den Arsch hätte retten können.
Voll, das hätte mir halt einiges erspart.
Gott danke für die Isomaltulose. Nur nicht zu viel.
Genau. Liebe Grüße an Rosa.
Ihn, dann rettet man ihnen nicht den Arsch.
Liebe Grüße an Rosa.
Und an
Rosa.
Die armen Nonnen am Elsangels-Kloster, die davon mal richtig verschreckt wurden, als da das Leopard Pro Cycling Team nach 6 Stunden mit Slow Carb kurz mal einen Boxenstopp eingelegt hat.
Ja, oder Rosa letztens erzählt, dass die ganze Gravel Aachen auf 120 Gramm Isomaltulose gefahren ist.
Auch heftig.
Genau, das bitte nicht. Und wir können sagen, wenn ihr Effekte haben wollt, dann könnt ihr es mal ein bisschen periodisiert ausprobieren oder halt mal in, mal mit Slow Carb Produkten, das könnte helfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schießt sie gerne mal rüber, ne? Dann können wir euch ein bisschen supporten. Das ist kein Problem. Wir haben auch gerne immer die Möglichkeit, Frag den Coach Sessions anzubieten, wo wir genau das mal besprechen. Wenn ihr sagt, ey, mein Szenario ist aber so und so und ich fahre morgens, weiß ich, nüchtern zur Arbeit, soll ich da Intervalle eigentlich fahren, weil anders kriege ich es nicht hin, wie soll ich mich verpflegen und so weiter, damit das gut funktioniert. Genau das sind die typischen Fragen, die wir halt dort beantworten.
Genau.
Yes, Ausblick. Was geht's bei dir? Nächste Woche nix.
Es ist Dezember. Jetzt überrascht du mich hier, aber ich war geistig schon am Ende des Podcasts.
Ich weiß, ich
einen Ausblick geben.
Deswegen frage ich.
Nächste
ganz normale Woche, ne?
Ganz normale Woche.
Machst du Festiv 500 eigentlich?
Habe ich noch nie geschafft.
Hast du noch nie geschafft?
Noch nie geschafft.
Ja, dann ich dieses mal, Jahr, oder? Komm, Volumenblock.
Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll.
Swift. Stumpf.
Ja, auf Swift, genau. Kilometer.
Die Wüste hoch und runter.
Genau, wie heißt es? Fuego Flats oder wie die heißen. Ja. Oder dann da schön immer.
Ja,
mal gucken.
Okay. Oder Hitwoche.
Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
Festiv 500 auf Low Carb.
Boah.
Challenge.
Kannst du nicht mehr Weihnachten machen. Wie willst du Low Carb über Weihnachten hinkriegen?
Oma, kannst du Proteinklöße?
Ja,
nur Fleisch.
Das driftet jetzt mir hier ein bisschen zu sehr ab.
Okay.
Ja, das war's dann für die Woche.
Guck dir das Laufvideo an.
Guck dir das Laufvideo an. Ich habe eigentlich mit einem anderen Ausgang der Folge gerechnet, dass man es vielleicht noch irgendwie in den Sinn da reinbringen kann. Aber interessant auch, wir machen eigentlich Stand jetzt gar nicht so viel falsch. Und ich hoffe,
ihr
auch nicht nach dem Hören dieser Folge. Und ich würde sagen, wir hören das nächste Woche wieder.
Ja, wir können jetzt ja auch, wenn ihr Fragen dazu habt oder sagst, nee, das und das und das, können wir nächste Woche einen kleinen Recap ja weitermachen. So gewisse Szenarien, die vielleicht interessant sind, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Schreibt uns einfach eure Fragen dazu oder eure Meinungen dazu. Vielleicht hat jemand ja auch positive Erfahrungen mit Low Carb gemacht. Schießt mal gerne her. Wer ist Low oder Keto unterwegs und fährt Ultrarennen? Vielleicht ist das mal interessant. So, funktioniert das? Oder wer ist generell da unterwegs und sagt, nee, gar nicht so, ich komme da gut klar. Wer fährt auch auf Shia-Gels? Und wie handelt man das mit der Konsistenz? Dann kümmern wir uns nächste Woche gerne rüber. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Nächste Woche hören wir uns wieder und bis dahin sind wir alle ein bisschen schlauer.
Haut rein, ciao, ciao.
Tschö.